Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in Christus, ich grüße euch sehr, sehr herzlich. Für mich ist es immer ein großes Vorrecht, mit euch über Gott und den großen und herrlichen Erlösungsplan Gottes mit der Menschheit zu sprechen. Es ist einfach so, dass Gott vor Grundlegung der Welt einen Plan gefasst hat, einen Erlösungsplan, den er im Laufe der Zeit ausführt. Die Zeit hat ja einen Anfang, die Zeit wird ein Ende haben, die Ewigkeit hat nie begonnen und kann deshalb auch nie enden. Und Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und er hat den Menschen in seinem Bilde geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Der Mensch sollte ursprünglich ewig leben. So hat Gott Adam und Eva geschaffen, nämlich mit dem ewigen Leben des ewigen Gottes. Dann aber kam die Ankündigung, welches Tages du von diesem Baume essen wirst, wenn du ungehorsam wirst, wenn du unter den Einfluss des Bösen gerätst, dann trennst du dich von mir und bist dem Tode geweiht. Leben, ja besonders ewiges Leben, ist nur und nur in Verbindung mit Gott zu haben. Das muss man einfach wissen, dass die ersten Menschen ewiges Leben hatten und auch Gemeinschaft mit Gott pflegten, der ja in der Kühle des Abends ins Paradies kam und mit den ersten Menschen Gemeinschaft hatte, bis es dem Feind gelungen war, Eva in eine Unterhaltung, in Argumentationen, in ein Gespräch zu verstricken und das Wort Gottes in Frage zu stellen und das, was Gott gesagt hat, nicht anzunehmen. Und deshalb kam die gesamte Not über die ersten Menschen und mit ihnen sind auch wir alle in der ursprünglichen Sünde geboren, in Übertretung geboren, von Gott getrennt, in diese Welt hineingeboren worden. Und wie unser Herr im Johannesevangelium im 3. Kapitel sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Nur was vom Geist geboren ist, das ist Geist und hat ewiges Leben. Und deshalb müssen wir die Verkündigung des Evangeliums in alle Welt hinaustragen und den Menschen sagen, dass Gott eine Erlösung, dass Gott Vergebung und Versöhnung geschenkt und sich in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn der Menschheit, geoffenbart hat, um uns zu erlösen und mit sich selbst in Gemeinschaft zurück zu versetzen. Und deshalb verkündigen wir das Evangelium Jesu Christi nicht als Unterhaltung, sondern als eine göttliche Botschaft, dass Gott in Christo war und uns erlöst und dass wir allein in Jesus Christus das ewige Leben haben. Es gibt wirklich viele Religionen und Glaubensgemeinschaften. Es gibt ja in der ganzen Welt die Stammesreligionen, die vielen Völker haben ihre eigenen Glaubensansichten. Doch, werte Freunde, es gibt wirklich nur eine Offenbarung des einen Gottes und die geschah in Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Einzige, der gestorben, der den Tod überwunden, die Hölle besiegt und am dritten Tage von den Toten auferstanden ist und sich den Seinen nach der Auferstehung offenbarte und mit seinen Jüngern 40 Tage lang bis zur Himmelfahrt mit seinen Jüngern über das Reich Gottes sprach und gemäß dem, was in 1. Korinther, dem 15. Kapitel geschrieben steht, offenbarte sich der Herr nach seiner Auferstehung mehr als 500 Brüdern zur gleichen Zeit, die versammelt waren in seinem Namen. Unser Thema bleibt ja das gleiche, die Wiederkunft Jesu Christi, die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit. Doch wenn in der Heiligen Schrift auch davon die Rede ist, was am Ende der Gnadenzeit geschehen würde, dann müssen wir tatsächlich kurz darauf eingehen. Heute soll unser Thema sein, die Wiederkunft Jesu Christi als Bräutigam, um seine Brautgemeinde vor dem Anbruch des Tages des Herrn, vor der großen Drangsal, ehe die Gerichte Gottes und der Zorn Gottes über die gottlose Menschheit hereinbricht, abholt, der seine Braut abholt, als Bräutigam kommt, damit wir am Hochzeitsmahl teilnehmen können. In Offenbarung, dem 19. Kapitel, in Vers 7 steht ja geschrieben, und seine Braut hat sich bereitet. Es steht geschrieben, selig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Das ist im Grunde genommen die Hoffnung eines jeden wahren Gotteskindes, nämlich bei dem Herrn zu sein alle Zeit. Werte Freunde, ehe Matthäus 25 in Erfüllung geht und der Ruf laut wird, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen, haben wir in Matthäus 24 sehr wichtige Aussprüche unseres Herrn, die sich auf das beziehen, was in unserer Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi stattfindet. Ich lese aus Matthäus 24 von Vers 32. Vom Feigenbaum aber mögt ihr das Gleichnis lernen. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter hervorwachsen, so erkennt ihr daran, dass der Sommer nahe ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Herr grundsätzlich alles in Gleichnissen gesprochen hat. Ohne Gleichnisse hat er nichts gesagt. Und so steht's im Matthäusevangelium, dem 13. Kapitel, denn auch geschrieben. Wenn wir weiterlesen, merken wir, worum es geht. In diesem Gleichnis geht, nämlich, dass Israel, das schon im Alten Testament als Feigenbaum bezeichnet wurde, dass Israel zu neuem Leben hervorkommt, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen gesammelt wird. Und daraus sollen wir lernen und erkennen, wie in Vers 33 geschrieben steht, so auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennet daran, dass es nahe vor der Tür steht. Nahe vor der Tür steht. Weiter spricht unser Herr, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nimmermehr vergehen. Und dann der gewaltige Ausspruch, von jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Vom Tag und Stunde hat niemand Kenntnis, aber wir sollten anhand der Erfüllung der biblischen Prophetie erkennen, dass es nahe vor der Tür steht. Und dann haben wir den gewaltigen Ausspruch, den Hinweis, wie es sein würde, nämlich wie in den Tagen Noahs. Denn wie es einst in den Tagen Noahs gewesen ist, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie in den Tagen der Sündflut, es war, sie aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tage, als Noah in die Arche einging. Und dann steht ein Ausspruch, der mir und uns allen zu Herzen geht. Und wie sie nichts merkten. Sie merkten also gar nichts. Noah predigte, Noah lud ein, die Arche stand offen, er sagte, sehr verehrte Damen und Herren, das Gericht kommt über euch als gottlose Menschheit. Hier ist der Weg. Ihr habt die Möglichkeit zu glauben und in die Arche zu kommen. Tja, sie feierten ihre Feste, heirateten und wurden verheiratet und merkten überhaupt nichts, bis die Sintflut kam und sie alle hinwegraffte. Und jetzt kommt dieser traurige, tragische Ausspruch. Ebenso wird es auch bei der Zeit und Ankunft des Menschensohnes sein. Die Leute merken zwar, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Ratlosigkeit ist überall. Und schauen wir nach Israel. Ja, meine Güte, wer hat die Lösung der Probleme, die in der ganzen Welt existieren? Doch kein Mensch. Und dann steht hier geschrieben, zwei werden auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere zurückgelassen. Zwei werden auf der Handmühle mahlen, eine wird angenommen, die andere zurückgelassen werden. Und danach kommt dann ja Matthäus 25, als dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die sich mit ihren Lampen in der Hand zur Einholung des Bräutigams aufmachten. Wir haben schon gemerkt, was unser Herr in Matthäus 24 sagte: Zwei werden auf dem Felde sein, einer wird genommen, einer bleibt zurück. Zwei auf der Mühle mahlen, eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Ja, zwei werden auf einem Bette schlafen, der eine wird angenommen, der andere zurückbleiben. Ein ernstes Wort, das in aller Kürze wahr werden wird. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Zu welcher Gruppe gehöre ich? Gehören Sie? Wo ordnen wir uns ein? Wie ordnet uns Gottes Wort ein? Wir haben ja hier gelesen in Matthäus 25, das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen. Doch 5 waren klug, 5 waren töricht, die Klugen waren bereit, die Klugen gingen zum Hochzeitsmahl ein und die Tür ward verschlossen. Die Törichten hatten Lampen, hatten aber keinen Krug mit Öl, um nachzufüllen. Ich habe heute eine Lampe hier mitgebracht, um uns vor Augen zu führen, worum es dabei geht. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, schauen Sie sich mal bitte diese Lampe an. Hier ist das Öl. In diesem Bereich, in diesem Behältnis ist das Öl. Und dann sehen wir den Docht. Wir sehen den Docht. Wir sehen die Verbindung vom Öl zum Licht. Das Öl kann nur zum Licht werden, wenn die Verbindung hergestellt, wenn ein Docht da ist, um das Öl weiterzuleiten. Dem Docht braucht niemand Anweisung zu geben. Der kennt seine Aufgabe von selbst, nämlich die Verbindung zu sein zwischen dem Öl, dem Licht und der Erleuchtung, die aus Gnaden den wahrhaft Gläubigen zuteil wird. Also Lampen mit Öl, Lampen, die Licht geben, die uns den Weg erleuchten. Das ist Sinn und Zweck der göttlichen Offenbarung des Wortes, das uns zum Licht werden muss. Jesus Christus, der Gesalbte, ist das Licht der Welt. Er ist nicht nur der Gesalbte, er ist das Licht. Durch ihn ist alles geworden, was geworden ist. Und Johannes kam, um Zeugnis von dem Licht abzulegen. Nicht nur Salbung und Offenbarung des Geistes, sondern das Licht muss in der Finsternis leuchten. Ihr, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, schreibt Paulus an die Thessalonicher, sondern ihr wandelt im Licht, nachzulesen, und zwar in dem sehr, sehr wichtigen Zusammenhang 1. Thessalonicher 5. Kapitel von Vers 1 bis 4. Von Vers 1 bis 3 wird beschrieben, was am Ende geschehen wird, nämlich, wenn man sagen wird, jetzt ist Friede, jetzt ist keine Gefahr, dann wird sie das Verderben plötzlich übereilen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und dann steht in Vers 4, ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Also, Lampen gefüllt mit Öl, die Verbindung, wie der Docht sie uns vor Augen führt, von der Salbung über Belehrung und Offenbarung zum Licht. Es wird Licht werden um die Abendzeit. Wer mir nachfolgt, spricht unser Herr, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Wir brauchen das Licht. Wir brauchen die Offenbarung durch den Heiligen Geist, damit uns der Weg bis zu Ende aus Gnaden erleuchtet wird. Wer natürlich in Matthäus 12 nachliest, da spricht unser Herr, dass er das geknickte Rohr nicht abbrechen wird und den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Wir alle wissen, wenn das Öl alle wird, wenn es also ausgeht, dann haben wir den glimmenden Docht. Dann ist kein Licht mehr vorhanden. Man sieht traurig zu und ich stamme ja noch aus einer Zeit, wo man die Lampen gut kannte. Wenn die ausgehen, zuerst glimmt der Docht und dann verglimmt er und dann ist es in der Tat zappenduster. Dann ist es dunkel um uns her. Und deshalb spricht unser Herr, dass er den glimmenden Docht nicht erlöschen lassen wird. Und warum nicht? Nämlich in der richtigen Stunde müssen wir beides haben, Lampe und Öl. Und gerade dann, wenn der Docht am Verglimmen ist, brauchen wir das Öl, um nachzufüllen, damit unsere Lampe brennt, bis wir dem Bräutigam begegnen. Und sofern wir nachfüllen, ja, bitteschön, dann brennt die Lampe wieder. Dann ist der Weg, auf den wir gehen, erleuchtet. Aber beides muss da sein. Und beides haben die klugen Jungfrauen. Die Törichten nahmen nur die Lampen mit sich, hatten eine vorübergehende Erleuchtung, hatten ein Licht, hatten aber nicht den Krug mit dem Öl, um nachzufüllen, nämlich in der Mitternachtsstunde, in der entscheidenden Stunde, wenn es wirklich darauf ankommt, um nachzufüllen. Und darum geht es heute. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Dann steht geschrieben, in ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. Und dann steht geschrieben in Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, von der mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes. Und in Vers 33, dass unser Herr den Geist ausgegossen hat. Aber der Geist braucht Gefäße. Er kann nicht irgendwo über der Erde schweben. Das war bei der natürlichen Schöpfung. Bei der natürlichen Schöpfung in 1. Mose 1 schwebte der Geist Gottes über der Tiefe. Bei der Taufe unseres Herrn kam der Geist Gottes auf ihn herab und blieb auf ihm. Zu Pfingsten kam der Heilige Geist, die gesamte Fülle des Geistes, über die Gemeinde. Und der Herr nahm Wohnung in den Seinen. Brüder und Schwestern, hier greift eins in das andere. Wir brauchen jetzt die Lampen, wir brauchen das Öl, wir brauchen das Licht, wir brauchen aber auch die Fülle des Geistes. Und lasst mich heute deutlich sagen, nicht nur Salbung, wie sie bei allen großen Persönlichkeiten im charismatischen Bereich zu finden sein mag, wir brauchen heute Lampen, die mit Öl gefüllt sind, Lampen, die Licht geben. Von Salbung zu sprechen, Wunder zu tun, genügt nicht. Das Öl muss zur Offenbarung, muss zum Licht werden, um dem Herrn zu folgen und seine Stimme zu hören und den Weg des Glaubens und des Gehorsams gehen zu können. Brüder und Schwestern, wir müssen wahrscheinlich noch einmal über dieses Thema sprechen. Die Klugen hatten Lampen und hatten den Krug mit Öl. Ich wünsche Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, dass Sie und ich, dass wir zu den klugen Jungfrauen gezählt werden können, die bereit sind, wenn der Bräutigam kommt, um mit ihm zur Herrlichkeit einzugehen. Das ist doch unsere Hoffnung, das ist unser Ziel und dieses Ziel möchten wir mit Gottes Hilfe aus Gnaden erreichen. Seid gesegnet im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben gerade die Sendung gehört. Was sagen Sie dazu? Natürlich ist eine solche, auf die Heilige Schrift gegründete Predigt ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Sollten Sie daran interessiert sein, mehr über den Heilsplan Gottes mit der Menschheit zu erfahren, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt.